Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Heidelberger Druckmaschinen AG Pressetelefonkonferenz zum Thema Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal für das Geschäftsjahr 2019-2020. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Thomas Fichtel, Leiter Corporate Public Relations, übergeben. Bitte schön.
Ja, vielen Dank und guten Morgen auch von meiner Seite. Wie gewohnt werden unser CEO Herr Hundsdörfer und CFO Dirk Haliebe Sie über den aktuellen Stand des ersten Quartals und den Ausblick informieren und stehen Ihnen danach gerne für Fragen und Antworten zur Verfügung. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Hundsdörfer.
Guten Morgen aus Wiesloch, sehr geehrte Damen und Herren. Zu unseren Q1-Zahlen und die Botschaft, die ich heute ganz gerne übermitteln möchte, ist, wir stehen deutlich besser und zukunftsorientierter da, als das von einigen gesehen und auch dargestellt wird. Und das möchte ich ein wenig erläutern und klar machen. Das erste Quartal ist sicherlich nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Dies lag, wie bereits mehrfach kommuniziert, an der Investitionszurückhaltung vieler Kunden aufgrund vor allem der konjunkturellen Eintrübung in Mitteleuropa. Und dass dies nicht nur Heidelberg betrifft, zeigen ja zahlreiche Gewinnrevisionen anderer Unternehmen im industriellen Umfeld, ganz besonders eben im Maschinenbau, der klassisch zyklisch ist. Das Quartal und auch unsere Situation sind aber mitnichten so schlecht und so negativ, wie es gerade von einigen dargestellt wird. Ich möchte daher heute ganz deutlich sagen, Heidelberg ist auf einem guten Weg, die strategischen Ziele zu erreichen, um das Unternehmen langfristig profitabel zu etablieren. Heidelberg hat zahlreiche für unseren Konzern schon fast revolutionäre Neuerungen eingeführt, die aber erst, und dies habe ich immer wieder gesagt und sage es auch wieder, Zeit benötigen, um sich in deutlich operativen Verbesserungen niederzuschlagen. Und Heidelberg ist finanziell solide aufgestellt, um die, und jetzt komme ich zur zentralen Botschaft meiner heutigen Präsentation, um die digitale Transformation unseres Konzerns konsequent umzusetzen. Ein Journalist schrieb nach der HV, Heideldruck lost in transformation. Naja, eine gute Eyecatcher-Headline, aber sie stimmt einfach nicht. Denn der von uns 2017 begonnene Ausbau innovativer digitaler Geschäftsmodelle ist aus unserer Sicht der richtige Weg, uns künftig auch auf der Nachfrageseite zu stabilisieren. Ohne den von uns konsequent vorangetriebenen massiven Aufbau des Anteils wiederkehrender Umsätze aus dem Vertrags- und Subskriptionsgeschäft wird Heidelberg, wie auch alle anderen Maschinenbauer, immer wieder deutlich unter konjunkturellen Schwankungen leiden. Unser Ziel ist es, den bislang bei rund 10-15% liegenden Anteil aus Vertrags- und Subskriptionsgeschäft auf mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes zu steigern. Und die Kundennachfrage nach solchen Vertragsmodellen ist trotz oder gerade wegen der konjunkturellen Unsicherheiten ungebrochen gut. Da uns zahlreiche Kunden darauf angesprochen haben, wurden hierfür auch die Angebotspalette deutlich erweitert. Neben dem Gesamtpaket aus Equipment, Services, Verbrauchsmaterial und Software in einem mehrjährigen nutzungsabhängigen Vertrag gibt es auch zukünftig Einzelkomponenten dieses Angebots über eine gewisse Laufzeit nach festgelegten Standards zu kombinieren und zu nutzen. Und noch etwas sehr Positives, auf das ich Sie im ersten Quartal ausdrücklich hinweisen möchte. Und dies betrifft China. Das Land ist und wird in Zukunft noch viel stärker werden, der größte Einzelmarkt für unsere Industrie. Die gute Nachfrage, vor allem für unsere klassischen Bogendruckmaschinen und auch unsere digitalen Angebote auf der China Print im April, zeigen, dass wir für die dortige Kundschaft das richtige Angebot haben. Und wir, übrigens als einzige in unserer Branche, produzieren vor Ort in einem der modernsten Werke zu günstigen Kosten. Durch einen guten Messeverlauf haben wir den Auftragseingang in China gegenüber dem Vorjahresquartal um gute 45% steigern können. Die Anzahl der verkauften Druckwerke hat im vergangenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr um beeindruckende 25% zugelegt. Mit unseren Investitionen in unser Kerngeschäft, insbesondere im wichtigen Format 70x100 konnten wir in Summe unseren weltweiten Marktanteil im vergangenen Geschäftsjahr signifikant steigern. Und genau deswegen haben wir Anfang 2019 im Zukunftsmarkt China und dort vor allem im Wachstumsfeld Verpackungen eine richtungsweisende Kooperation mit der chinesischen Masterwork vereinbart. Gemeinsam wollen wir eine Fertigung aufbauen, die unser Werk in Shanghai mit hochwertigen, lokal produzierten, wettbewerbsfähigen Teilen versorgt. Die operativen Felder der Zusammenarbeit werden gerade abgesteckt und definiert, und auch hier wollen und werden wir in naher Zukunft profitieren. Mein Kollege Dirk Halle wird gleich detailliert auf die Zahlen des ersten Berichtsquartals 2019-2020 eingehen. So lag der Quartalsumsatz, das EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis und das Ergebnis nach Steuern unter dem entsprechenden Vorjahreswert. Die Investitionsverschiebungen und ein schlechterer Produktmix führten dazu, dass wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2019-2020 Mitte Juli nach unten angepasst haben. Bevor ich aber auf die Maßnahmen zur Erhöhung der Liquidität und Absicherung der Profitabilität eingehen möchte, die der Heidelberger Vorstand umgehend eingeleitet hat und die bereits in Umsetzung sind, noch ein kurzes Statement zu den Kritikern, die sagen: Wie wollt ihr euren Umsatz 2019-2020 trotz der geschilderten Konjunkturthematik gegenüber dem Vorjahr stabil halten? Zunächst einmal ist das erste Quartal bei uns immer traditionell das schwächste und sagt entsprechend nur bedingt etwas über das Gesamtjahr aus. Das Gros der Umsätze, und dies wissen alle diejenigen, die Heidelberg schon länger betreuen und begleiten, wird im zweiten Halbjahr und hier vor allem im Quartal 4 gemacht. Zweitens stimmt uns der gute Auftragseingang in China und die deutlich über Vorjahr liegenden Auftragseingänge im Juli zuversichtlich. Die hohe Auslastung unserer Fabrik in China hat aber auch Konsequenzen für das Networking Capital, da wir die Teile für die Aufträge in China auch in Wiesloch fertigen und dann nach China liefern, was zunächst mal zu einem erhöhten Bestandsaufbau führt. Insgesamt sind wir mit einer deutlich verbesserten Auftragssituation ins zweite Quartal des Geschäftsjahres 2019-2020 gestartet. Damit konnten Teile des schwachen ersten Quartals vor allem im Europageschäft kompensiert werden. Das US-Geschäft läuft ohnehin auf gutem Niveau. Die Zinssenkungen der letzten Woche durften hier für weitere konjunkturelle Hoffnungen sorgen. Der gute Start in das zweite Quartal macht uns zuversichtlich, unser geplantes Geschäftsjahresvolumen zu erreichen. Drittens, trotz der konjunkturellen Eintrübung und der damit verbundenen Investitionszurückhaltung im Equipmentgeschäft erwartet das Unternehmen durch einen weiteren stabilen Ausbau des Vertragsgeschäfts eine Kompensation. Der steigende Anteil des wiederkehrenden Vertragsgeschäfts wird sich zunehmend stabilisierend auf unseren Gesamtumsatz auswirken. Und last but not least gibt es zahlreiche Stimmen, die sagen, dass sich die Weltkonjunktur gegen Jahresende bzw. Jahresanfang 2020 wiederbeleben wird. Zum Ende meiner Ausführung möchte ich noch etwas genauer auf die Maßnahmen zur Ergebnis- und Liquiditätsverbesserung eingehen. Diese umfassen bezogen auf das Kostenmanagement Instrumente der kurzfristigen Arbeitszeitflexibilisierung, beispielsweise Zeitkonten und Kurzarbeit, und strukturelle Projekte zur nachhaltigen Stärkung der Ertragskraft. Ich möchte hier ausdrücklich betonen, wir sind nicht im Restrukturierungsmodus und es sind auch keine Arbeitsplätze am Standort Wiesloch gefährdet. Zudem hat Heidelberg ein Programm zur deutlichen Verbesserung beim Networking Capital sowie beim Free Cashflow gestartet. So stellt das Unternehmen viele der für dieses und das kommende Geschäftsjahr geplanten Investitionen auf den Prüfstand. Die geplanten Investitionen sollen entsprechend um rund 20 Millionen gesenkt werden. Zudem erfolgen Optimierungen von Durchflusszeiten und Bestandshöhen sowie Verbesserungen beim Forderungsmanagement. Hierdurch soll das gebundene Kapital um rund 50 Millionen reduziert werden. Außerdem prüft Heidelberg Portfolioanpassungen durch den Verkauf kleinerer Unternehmensbereiche sowie weitere Strukturoptimierungen. In Summe wurde so ein Liquiditätspotenzial von insgesamt rund 100 Millionen Euro definiert, das wir schnellstmöglich heben und damit unsere Verschuldung absenken wollen. Aus meinen Ausführungen erkennen Sie, dass wir sehr zuversichtlich sind, auch in einem schwieriger werdenden Umfeld in der Lage sind, die digitale Transformation weiter voranzutreiben und gleichzeitig die finanzielle Solidität von Heidelberg zu erhalten. Und damit übergebe ich an Dirk Kalibe für weitere Ausführungen zu unseren Finanzkennzahlen und zum Ausblick.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Kollege Rainer Hundstorf hat es bereits ausgeführt, dass wir ganz okay ins Jahr gestartet sind. Wir hatten allerdings in Westeuropa, insbesondere in Deutschland, einen schwächeren Juni. Und auf der anderen Seite können wir eine stabile Entwicklung in den USA bestätigen, sowie einen deutlichen Anstieg in den Bereichen, in den Bestellungen in China sehen. Insgesamt jedoch spüren wir derzeit, dass die Kunden hinsichtlich der Geschäftsaussichten vorsichtiger werden und daher erfordern einige Abschlüsse manchmal etwas mehr Zeit und der Auftragseingang kommt etwas später. Das sehen wir insgesamt am rückläufigen Auftragseingang im ersten Quartal, der rund 50 Millionen unter dem Vorjahr lag. Vorsichtig zuversichtlich für das geplante Geschäftsjahresvolumen stimmt uns aber der Juli, der beim Auftragseingang wieder Teile des Rückgangs aus dem ersten Quartal kompensieren konnte. Der Auftragsbestand erhöhte sich damit zum Quartalsende in Summe von 650 auf 730 Millionen und bietet eine solide Basis für den erwarteten Jahresendspurt, wie wir ihn auch in den anderen Jahren hatten. Der Umsatz ging im ohnehin traditionell schwächsten Quartal des Jahres um rund 7% zurück und lag bei nur 500 Millionen. Das geringere Volumen, ein unvorteilhafter Produktmix und geringere Aktivierung bei den Entwicklungskosten hatten entsprechende Auswirkungen auf die Profitabilität des ersten Quartals. Das EBITDA sank auf 14 Millionen, im Vorjahr betrug es 20 Millionen. EBITDA-Marge war damit bei 3,7 auf 2,8 zurückgegangen. Darin enthalten waren auch rund 5 Millionen aus der Erstanwendung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16. Das EBIT ohne Restrukturierungsergebnis betrug nach dem ersten Quartal minus 10. Im Vorjahr hatten wir plus 2 erreicht. Das Restrukturierungsergebnis in Höhe von minus 3 ist vor allem auf die Schließung eines kleineren Standortes für Chemikalien zurückzuführen, wo wir auch Portfoliooptimierung vorbereiten. Das Ergebnis nach Steuern lag nach 3 Monaten bei minus 31 und war damit deutlich negativ. Auf Jahressicht erwarten wir bei anziehenden Umsätzen vor allem im zweiten Halbjahr ein insgesamt ausgeglichenes Ergebnis. Der operative Cashflow, das sei hervorgehoben, war mit minus 4 Millionen nahezu ausgeglichen. Der Free Cashflow wurde geprägt von einer deutlich höheren Kapitalbindung im Networking Capital, dazu komme ich später noch, und von unseren Investitionen in Digitalprojekte, neue Geschäftsmodelle sowie einer kleineren Akquisition im Softwarebereich. Insgesamt wurde hier ein Wert von minus 83 zum Halbjahr versus minus 45 im Vorjahr ausgewiesen. Der Leverage als Verschuldungskennziffer stieg temporär auf den Wert von 2,1. Für das Geschäftsjahresende erwarten wir wieder einen Wert unter 2. Der Anstieg ist auf die Erstanwendung von IFRS 16 zurückzuführen, da wir fordern Leasingverbindlichkeiten von knapp 55 Millionen Euro als Finanzverbindlichkeiten innerhalb des Net Debt ausweisen. Ein kurzer Blick auf die Segmente. Die verschlechterten Rahmenbedingungen haben sich im Wesentlichen auf das Neumaschinengeschäft im Segment Heidelberg Digital Technology niedergeschlagen. Ein geringerer Umsatz, unvorteilhafterer Produktmix und die geringere Kapitalisierung von Entwicklungskosten führten insgesamt hier zum Ergebnisrückgang. Das Segment Heidelberg Lifecycle Solutions hingegen entwickelt sich umsatz- und ergebnisseitig stabil. Kommen wir zur Bilanz. Das Eigenkapital verringerte sich mit rund 300 Millionen gegenüber dem Stichtag 31. März um rund 100 Millionen. Das ist einerseits auf den Quartalsverlust, aber überwiegend auf den zum Bilanzstichtag deutlich gesunkenen Rechnungszinssatz von 1,5% für inländische Pensionen zurückzuführen. Dies wirkt allerdings ergebnisneutral. Die Eigenkapitalquote sank daher auf 13%. Ende März waren das rund 17%. In der Bilanz wird doch die höhere Kapitalbindung sichtbar, aufgrund des erwarteten Umsatzvolumens in der zweiten Jahreshälfte, aber auch durch das hochlaufende Digitalproduktportfolio stieg das Networking Capital auf knapp über 700 Millionen. Eine etwas höhere Kapitalbindung fahren wir auch mit dem Hochlauf des Subskriptionsmodells. Die Nettofinanzverschuldung stieg, wie bereits gesagt, aufgrund des negativen Free Cashflows auf 340 Millionen. Inklusive IFRS 16 liegt das bei rund 390 Millionen. Mit Blick auf die Entwicklung des Networking Capital in den vergangenen Jahren haben wir bereits eine deutliche Kapitalfreisetzung erreicht. Wir liegen derzeit nachhaltig unter 30% vom Umsatz. Der temporäre Anstieg auf etwas über 700 Millionen ist im Wesentlichen den höheren Beständen geschuldet, um die Maschinen für das zweite Halbjahr zu produzieren. Auch hatten wir einen geringeren Umsatz im ersten Quartal als prognostiziert. Aber auch die höheren Bestände an Digitaldruckmaschinen belasten temporär, bis sie an die Kunden ausgeliefert und bezahlt werden, das Networking Capital als normaler Hochlauf. Unsere gute Auslastung der chinesischen Produktion, mein Kollege hat darauf hingewiesen, bringt in Anführungsstrichen leider ebenfalls temporäre Belastung mit sich, da die Anzahl der dort produzierten Druckwerke enorm angestiegen ist und fast die Hälfte der Bauteile noch aus den deutschen Werken kommt, steigt die unterjährige Kapitalbindung um einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag an. Nichtsdestotrotz ist das Werk in China eine Erfolgsstory und wir arbeiten daran, den Anteil der lokal eingekauften und produzierten Teile strategisch weiter zu erhöhen. Um die Kapitalbindung noch im laufenden Geschäftsjahr deutlich zu reduzieren, haben wir weitere Maßnahmen zur Optimierung von Beständen, Durchlaufzeiten und auch Forderungsmanagement eingeleitet. In Summe sehen wir ein Potenzial zur Kapitalfreisetzung von rund 50 Millionen Euro. Trotzdem haben wir unsere Finanzkraft der vergangenen Jahre weiter gesichert und unseren Weg in die digitale Zukunft aktiv zu begleiten. Der ausgewogene Finanzierungsrahmen von insgesamt rund 710 Millionen Euro ohne nennenswerte Fälligkeiten bis zum Jahr 2022 gibt es zudem die Freiheit, neue Geschäftsmodelle und neue gezielte Zukäufe weiter aktiv voranzutreiben. Die Liquiditätsreserven sind ausreichend und werden sich im Jahresverlauf weiter stabilisieren. Die Fälligkeiten werden wie in der Vergangenheit rechtzeitig refinanzieren oder tilgen und den Gesamtkreditrahmen an unseren Bedarf anpassen. Die Nettofinanzverschuldung zu den 710 beträgt, wiederhole es Sie, 330 Millionen Euro. Soweit meine Ausführungen zum ersten Quartal. Unsere Mitte Juli kommunizierten Ziele haben wir weiter im Blick. Die gute Auftragslage im Juli macht uns hier zuversichtlich. Im laufenden Geschäftsjahr streben wir weiter einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres an. Die EBITDA-Marge soll nun 6,5-7% erreichen. Insgesamt erwarten wir damit ein ausgeglichenes Ergebnis nach Steuern. Damit zu Fragen und Antworten.
Danke. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern-Taste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit das Signal in unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Die erste Frage kommt von Karl Malek, Premedia Newsletter GmbH. Bitte schön.
Einen schönen guten Tag in die Runde, Herr Hundsdorfer, Herr Kalibe, lieber Herr Fichtel. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist die, wie weit könnte der Handelskrieg zwischen den USA und China Ihre sehr erfreuliche Absatzbilanz in China beeinflussen? Und die zweite Frage ist die, Sie haben ja im letzten Jahr eine überaus zukunftsweisende millionenschwere Investition von etwa 50 Millionen in ein vorbildliches Forschungs- und Entwicklungszentrum investiert. Jetzt stehen wir vor der Drupa 2020. Sie haben mit der Prime Fire ja schon eine digitale Weltmarke kreiert. Was können sich die Kunden und Anwender für die Drupa aus diesem Entwicklungszentrum und vielleicht Neuentwicklungen im Bereich der Digitalisierung erwarten?
Ja, Herr Malik, vielen Dank für die Fragen. Erste Frage ist relativ leicht zu beantworten. Unser China-Geschäft derzeit basiert im Wesentlichen aus dem Inlandsgeschäft unserer Kunden. Das Exportgeschäft unserer Kunden oder unsere Kunden exportieren nicht selbst, aber wir beliefern die exportierenden Unternehmen, ist heute schon beeinträchtigt. Das bedeutet im Umkehrzug, wenn es eine Einigung gäbe zwischen China und den USA, würde das Geschäft sich sogar noch deutlich verbessern. Also derzeit sehen wir ein sehr stabiles Geschäft in China, zumindest für den Rest des Geschäftsjahres. Die Auftragseingänge sind gut und stabil. Und was Heidelberg schafft in China mit einem hervorragend abgestimmten Angebot für die Kunden und eben auch chinesischer Produktion, dass wir unsere Marktanteile in China deutlich erhöhen können. Also China ist eine Stütze und wird auch eine bleiben. Und wie ich schon sagte, sollte es eine Einigung geben, dann verspreche ich mir sogar noch weitere Zuwächse. Für die Drupa hat Heidelberg natürlich einiges vor und wir werden dort auch die ersten Ansätze zeigen, die wir auch an vielen Stellen schon publiziert haben. Also nicht nur verbesserte Maschinentechnologie und effizientere Arbeitsweisen, eine Weiterentwicklung des Smart Print Shops, sondern schon auch Teile der Plattform, wo wir unseren Kunden eben alle ihre Dienstleistungen Zug um Zug bieten können, die sie brauchen, um ihr Geschäft noch effizienter zu betreiben. Also es wird nicht nur Maschinen sein, natürlich Maschinen, Automatisierung und weitere Leistungsfähigkeit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch Prozessverbesserungen und eben das Ganze auf einer digitalen Plattform.
Vielen Dank.
Wir nehmen jetzt die zweite Frage. Ilona Wissenbach, Reuters, bitteschön.
Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Ich wollte doch nochmal zu dem Personalthema fragen. Wenn Sie sagen, wir sind nicht im Restrukturierungsmodus und werden in Wiesloch nicht abbauen, aber was werden Sie konkret für Maßnahmen treffen? In welchem Umfang werden Sie Kurzarbeit brauchen oder Abfindungen? Also kurz gesagt, wie viele Personen betrifft das? Und wie viel Geld wollen Sie dadurch einsparen? Und die zweite Frage, die ich hatte, war, wenn Sie jetzt bei diesem Vertragsgeschäft eher so kleinteiliger werden, damit das auch einzelne Komponenten dann abonniert werden können, steht es nicht im Widerspruch zu Ihrem Ziel, ein Drittel des Umsatzes damit zu schaffen? Also ist das nicht eigentlich dann ein Umsatzdämpfer oder kann das auch noch neue Kunden anziehen? Danke.
Also zunächst mal zum Thema Thema Arbeitszeitmaßnahmen. Was wir natürlich ganz konsequent machen, dass wir die Arbeitszeiten an die Bedarfe anpassen und dafür die gesamten Instrumente, die es eben zur Verfügung hat, die Arbeitszeit anzupassen, eben nutzen werden. Das ist zunächst mal die Zeitarbeitskonten herunterzufahren und in den Bereichen, wo wir eben zu wenig Auslastung im Moment haben, die Leute eben dann nach Hause schicken und da, wo es möglich und angesagt ist, auch in Kurzarbeit schicken. In welchem Umfang das erfolgen muss und wird, hängt ganz davon ab, wie sich in den nächsten Wochen und Monaten der Auftragseingang und die Auftragslage entwickeln. Wir haben vorsorglich, um hier reaktionsfähig zu sein, Kurzarbeit angemeldet und werden die eben dementsprechend umsetzen, wie es die Auftragslage und Auslastung bedarf. Wir haben durchaus sehr unterschiedliche Situationen im Unternehmen. Mein Kollege Kalibe hat ja vorhin schon gesagt, dass die Produktion von Teilen und Komponenten für unser Werk in China für eine durchaus gute Auslastung in der Teilefertigung sorgt. Ein schlechter Absatz in Zentraleuropa in dem ersten Quartal hat natürlich für eine schlechte Auslastung im Montagebereich gesorgt. Und da kommt es eben so auf der einen Seite, das hört sich dann schlimm an oder wild, dass auf der einen Seite wir sogar Überstunden fahren müssen, auf der anderen Seite die Leute eben Zeitarbeitskonten abbauen und zu Hause bleiben. Aber das ist das Gute an unseren Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben, dass wir eben genau dieses mit diesen Werkzeugen, mit dieser Toolbox der Arbeitszeitflexibilisierung ausbalancieren können und damit die Kosten an die Situation entsprechend anpassen können.
Kann ich kurz nochmal an der Stelle nachfragen, ob es da jetzt so ein Kostensenkungs- oder Einsparziel konkret gibt? Ob Sie das beziffern können?
Ja, wir haben ja unser FIT-Programm durchgeführt. Danach planen wir 50 Millionen nachhaltige Einsparungen. Damit sind wir eigentlich gut unterwegs. Da sind Strukturmaßnahmen drin, wie die Zusammenlegung von Fertigungsstandorten. Das Beispiel hat der Herr Hünsdörfer vorhin ausgeführt, von Heidelberg rüber nach Wiesloch. Und wir haben daneben natürlich auch Alters-Teilzeitprogramme, auch das haben wir ausgeführt. Und für dieses Programm oder für die Maßnahmen im laufenden Jahr haben wir ein Budget, Frau Wiesenbach, von rund 20 Millionen Euro vorgehalten. Ein Teil davon, 3 Millionen, haben wir in dem ersten Quartal verbraucht. Also von da aus machen wir hier die Optimierung entlang der Prozesskette. Sei auch erwähnt, dass wir solche Dinge wie Shared Services weiter vorantreiben, dass dann eine Verlagerung von A nach B, um halt hier die Prozessketten zu optimieren und Transaktionskosten zu senken. Ich hoffe, dass das ein bisschen mehr, dass das Ihre Frage beantwortet.
Danke, ja.
Die Frau Wissenbach, die zweite Frage, der Ausbau oder die Entwicklung des Vertragsgeschäfts ist ja im Wesentlichen getrieben durch Verbrauchsmaterial und Service und Software-Themen. Und das Wachstum kommt nicht aus dem transaktionalen Handelsgeschäft mit Verbrauchsmaterialien. Das ist eher unter Druck. Ganz einfach, wenn die Kunden größer werden, brauchen sie keinen Händler mehr, sondern gehen direkt zu dem Hersteller. So, wenn wir ein Vertragsgeschäft anbieten können, das letztendlich die Verbrauchsmaterialien nicht an dem Input bemisst, sondern an dem, was hinten rauskommt, also die Effizienz des Prozesses mit beinhaltet, hat Heidelberg als jemand, der diese Applikation besser beherrscht als irgendein Hersteller von irgendeiner Farbe, Lack oder sonstigen Geschichten, die Chance, einen Mehrwert zu stiften für den Kunden und hier zusätzliches Geschäft zu generieren und dem Kunden eine höhere Produktivität zu ermöglichen. Das ist der Anreiz für den Kunden, für uns, mit uns dieses Geschäft zu machen. Und das ist dann eben nicht kleinteilig, sondern es ist genau das, das ist das wachsende Vertragsgeschäft, das uns aber ein Wachstum im Bereich der Verbrauchsmaterialien eben ermöglicht.
Danke.
Beantwortet das Ihre Frage, Frau Wissenbach?
Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir nehmen nun eine Frage von Klaus Hofter, Rheinpfalz Tageszeitung, bitteschön.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Herr Hunsdörfer, Sie sprachen von davon, dass Sie Portfolioanpassungen durch den Verkauf in kleinen Unternehmensbereichen prüfen. Könnten Sie das ein bisschen näher erläutern? Welche Unternehmensbereiche könnten das sein, von denen Sie sich trennen?
Ja, da können wir im Moment nicht die einzelnen Bereiche benennen, aber ich kann soweit sagen, es sind Themen, die am Rande unseres Geschäfts sind, die zwar mit den Kompetenzen, die Heidelberg hat, zu tun hat, aber nicht zu Heidelbergs Kerngeschäft, nämlich der Print-Media-Industrie gehören und auch nicht zu unserer Strategie Heidelberg Goes Digital gehören. Das sind einfach Randbereiche, die werthaltig sind auf der einen Seite zwar, aber auf der anderen Seite für die Strategie weder notwendig sind und sogar auch noch, sage ich mal, Management Attention benötigen, von denen wir uns dann auch gegebenenfalls trennen wollen.
Okay.
Wir nehmen die nächste Frage von Tatjana Juncker, Mannheimer Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich habe zwei Fragen. Zum einen hatten Sie in der Vergangenheit ja schon öfter angedeutet, dass künftig oder perspektivisch Teile der Produktion von Wiesloch an andere Standorte verlagert wird, wo sie dann profitabler sozusagen stattfinden kann. Sie hatten ja auch schon gesagt in der Vergangenheit, dass Sie dazu das Instrument der Altersfluktuation nutzen wollen. Da wollte ich fragen, können Sie mal so eine Größenordnung geben, wenn wir jetzt zum Beispiel mal ja gucken in 5 Jahren, wie groß wird dann die Belegschaft in Wiesloch etwa noch sein? Können Sie da was dazu sagen? Und dann haben Sie ja gerade in einem Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung gesagt, dass Sie für den Digitaldruck einen strategischen Partner suchen. Da würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen, was Sie sich da konkret vorstellen.
Also wie ich schon mehrfach gesagt habe, werden wir die Altersfluktuation bei Heidelberg in den nächsten Jahren dazu nutzen, unsere Kostenstrukturen zu optimieren, indem wir Fertigungstiefe reduzieren, indem wir auch, sage ich mal, Dinge, die man nicht in einem Hochlohnland wie Deutschland sinnvollerweise macht, hier machen kann. Da gehört zum Beispiel auch dazu, Wir haben es ja vorher angesprochen, dass wir zunehmend Teile für unser Werk in China, auch in China, fertigen und beschaffen werden. Das wird aber alles ohne Personalabbau und die Themen geben, sondern wir werden hier gezielt unsere Altersfluktuation nutzen. Und vielleicht eine Zahl, die man dazu nennen kann, dass man eine Größenordnung sieht. Wir haben um diesen Abbau kontrolliert und stetig zu machen und nicht auf einen Schlag sehr viele Mitarbeiter zu verlieren. Wir haben rund 700 Altersteilzeitverträge mit unseren Mitarbeitern abgeschlossen, die es erlaubt, unsere Mitarbeiter anständig in den Ruhestand zu überführen und gleichzeitig diese Altersfluktuation sinnvoll zu nutzen, aber auch gut zu managen, weil es ist ja nicht nur eine Chance, die Dinge anders zu gestalten, sondern wir müssen auch den Know-how-Transfer sicherstellen. Und das ist ein Prozess, der schon langsam begonnen hat, der sich in den nächsten Jahren deutlich beschleunigen wird. Und es wird vor allem auch, was das Werk in Wiesloch geht, das Werk verändern. Ich glaube nicht, dass wir mittelfristig hier wesentlich weniger Mitarbeiter haben. Wir werden andere Mitarbeiter haben. Wir werden andere Qualifikationen brauchen. Wir werden auch für die digitalen Geschäfte sehr viel mehr Menschen benötigen, die sich eben mit diesen digitalen Geschäften, mit dem Support derselben, mit dem Betreuen unserer Vertragsgeschäfte befassen und die diese Kompetenzen haben werden. Es wird einfach Zug um Zug eine andere Firma werden, die aber, und das möchte ich auch an dieser Stelle sagen, nach wie vor Maschinen bauen wird, weil alles, was neue Technologie ist, das ganze Wachstumsfeld, Digitaldruck, aber auch unsere Performance-Maschinen und alles, was dazugehört, ist sinnvollerweise entwicklungsnah am besten aufgehoben und das wird auch hier bleiben.
Dann war noch die Frage zum strategischen Investor.
Ja, dann noch die Frage zum strategischen Investor. Das Thema, ein solches neues Thema wie der industrielle digitale Verpackungsdruck ist natürlich eine Riesenwachstumschance für Heidelberg. Allerdings, wir sind mit Abstand die Ersten in diesem Feld. Heidelberg ist derzeit das einzige Unternehmen, die diese Technologie so weit beherrscht, dass unsere Kunden damit qualitativ hochwertige, verkaufsfähige Produkte herstellen können. Allerdings ist das auch ein Thema, das, sage ich mal, im Moment in einer wirtschaftlich etwas angespannteren Situation langsamer hochläuft. Und um hier auch mit dem notwendigen Nachdruck und Geschwindigkeit diese Technologie in den Markt drücken zu können, wäre es sicher hilfreich, hier einen Partner zu haben, der genau die gleichen Interessen hat und der idealerweise komplementäre Fähigkeiten hat. Heidelberg hat den Zugang zum Markt, hat die Maschinentechnologie, hat inzwischen ein hervorragendes, großes Wissen um die Applikation dieser Tintenstrahldrucktechnologie sich angeeignet. Idealerweise wäre es natürlich, wenn wir das zusammen mit jemandem betreiben könnten, der dann auch die Druckköpfe und die Tinten hat und dieses eben als gemeinsames Geschäft deutlich schneller voranzutreiben, als das jeder für sich alleine machen kann. Das ist so der Hintergedanke hinter einem strategischen Investor, den wir durchaus gerne für dieses Geschäft bei uns haben würden. Beantwortet es Ihre Frage, Frau Juncker?
Ja, vielen Dank. Danke.
Bitte.
Wir haben momentan keine weiteren Fragen. Drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen.
Gut, ja, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse an Heidelberg. Ich bin überzeugt, wir sind trotz einer wirtschaftlich anspruchsvolleren Situation, als wir sie letztes Jahr haben, auf einem guten Weg. Und die Strategie, die wir in der Umsetzung haben, ist eigentlich durch diese Situation bestätigt sie es richtig, weil sie uns mittel- und langfristig aus dieser Zyklizität des Maschinenbaus führen wird und ein stabiles, wachsendes Geschäft garantieren kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Danke.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.